Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich gucke mal in die Runde. Ich glaube, fast alle kenne ich. Doch, die fast alle kenne ich. Also es ist jetzt ja länger her, dass ich hier war. Ist schon da? Ja. Gestern Abend war meine Frau in Hamburg auf einer Modenschau. Und ich war zu Hause und habe die Predigt vorbereitet. Und dann kam mir das so ganz galant, erstens, zweitens, drittens. Ihr wisst, das war eigentlich noch nie meine Art, so da hatte ich meine drei Punkte und Bibelstellen und war ganz glücklich. Und am Ende sagte der Herr mir, nee, das ist es jetzt irgendwie nicht. Da kam sie dann wieder, meine Frau. Habe ich noch überlegt, ob ich noch die Nacht irgendwie weiter vorbereite. Und dann hat der Herr mir, diese hatte ich ja einmal, glaube ich, das war um die Weihnachtszeit vor 1 oder 2 Jahren, hatte ich die gehalten. Da waren, glaube ich, einige nicht da, aber der Herr hat mir dann gesagt, halte die nochmal, aber in veränderter Form. Ich habe bis vorhin keine Klarheit gehabt, was ich jetzt eigentlich predigen soll. Und vorhin beim Lobpreis hat mir der Herr gesagt, dass das so ein Mix wird aus dem hier, dem, was ich gestern Abend vorbereitet habe mit den Bibelstellen. Und ich werde zwischendurch auch innehalten, um einfach zu hören, was der Herr mir sagt. Das wird jetzt, werden sehen, was, Dankeschön, werden dann sehen, was das dann wird. Aber der Herr hat immer was Gutes bereit. Je mehr das direkter das vom Herrn kommt, desto schöner wird es, desto kräftiger wird es, wir wissen. Also ich werde dann vielleicht auch mal zwischendurch nichts sagen oder beten. Ich vertraue ganz der Führung des Heiligen Geistes. Wir wissen, was von Gott kommt, ist immer optimal. Das kriege ich eh nicht so hin. Da. Mal lass es lieber so machen. So. Dann eine Geschichte, die mir gerade im Zug einfiel, ist auch dazu, ich weiß gar nicht, wer das erzählt hat. Es gab wohl mal eine Gemeinde, die hat sich nach Erweckung gesehnt, nach mehr Vollmacht und Kraft und Stärke. Und die haben dann einen afrikanischen Pastor angestellt, bei dem das Feuer der Erweckung in der Gemeinde brannte, bei dem richtig was los war. Und der wurde dann eingeführt, alle jubeln, alle sind begeistert, sehen sich schon als Mega-Church in 3 Wochen. Dann hat er gepredigt. Alle fanden es toll und haben, oh Mann, der haben sich noch unterhalten beim oh, tolle Predigt, Mann, der hat ja wieder gut gepredigt. Was war eigentlich nochmal das Hauptthema? Weiß nicht mehr, aber war total gut, war echt total. Okay, dann nächste Woche kommt er wieder und hält wieder genau die gleiche Predigt. Also, oh, der wollte das wohl noch, der Mann, das Thema ist ihm wohl wichtig. So, das wollte er uns jetzt ganz genau mitgeben. Okay, naja, okay. Das ist komisch schon, in Afrika haben die vielleicht auch andere Sitten, bei uns wird das ja keiner machen, zweimal hintereinander die gleiche Predigt. Dritte Woche, alle freuen sich, er hält wieder die gleiche Predigt. Am Sonntag, dritten Sonntag die gleiche Predigt. Alle dann, also irgendwie, ich weiß nicht, hat der jetzt viel zu tun? Der muss sich hier wahrscheinlich zurechtfinden hier in Deutschland und kommt mit allem noch nicht klar. Irgendwie echt ein bisschen mangelhafter Start. So, ne? Aber wenn wir dem jetzt ein Zeugnis schreiben müssten, das wär nicht so dolle. Vierter Sonntag, wieder die gleiche Predigt. Der Ältesten kommen zusammen und sagen, ne, also tut mir leid, irgendwie haben wir uns hier wohl getäuscht, wir haben wohl nicht den Herrn richtig gehört. Wir müssen jetzt mit ihm reden, wenn das so weitergeht. Nee. Sprechen Sie ihn an, du Bruder, du hast eine tolle Predigt, echt, die ist total gesalbt. Wir danken dir für deine tolle Predigt, aber es war jetzt immer die gleiche, ehrlich gesagt. Und kannst du uns da irgendwas zu sagen? Er hat gesagt, wieso? Ich predige das so lange, bis es umgesetzt ist. Es hat noch kaum einer hier bisher gemacht, was ich gepredigt habe. Wir machen ja keine rhetorischen Veranstaltungen. Ich predige das, bis ihr es alle umgesetzt habt. Und dann geht es weiter so. Und ich glaube, da ist ein Kern Wahrheit dran, dass wir in Europa dazu neigen, Kultur und Glaube zu vermischen und das teilweise um schöne Events und so. Ich freue mich auch, wenn der Heilige Geist war heute Morgen schon mega da, ich freue mich. Ich freue mich echt, wenn man da auch tolle Erlebnisse hat und begeistert ist und so. Aber der Glaube wird in dem Maße aktiv, wie man ihn umsetzt, wie man ihn in Taten verwandelt und wie man demgemäß, was man glaubt, dann aufs Wasser geht und weiß, es wird jetzt tragen und ich werde nicht versinken, sondern ich werde jetzt einen wunderbaren Sieg dabei haben. Und man muss den Glauben in die umsetzen. Es nutzt gar nichts, wenn wir das nur hören und sagen, oh, war schön und nicht wissen, worum es ging. Copeland hat das echt mal, glaube ich, untersucht. Der hat da mal in der Predigt drüber gesprochen, dass ganz oft, was sich jetzt so als Joke aufgetaucht ist, ganz oft die Situation ist, dass Leute nach dem Gottesdienst, oh, tolle Predigt, Mann, war das heute schön, worum ging es nochmal, keine Ahnung. Aber dass das nichts nützt. Es nützt das, was ein Teil, das Wort, das in uns hineingebaut wurde. Das Wort, das ein Teil von unserem Denken ist. Und das zeigt sich gerade in Krisensituationen, wenn Stress kommt, unerwartete Begebenheiten, reagierst du dann in Angst und Panik? Reagierst du dann mit Machtmitteln, wie die Welt sie auch verwendet? Reagierst du dann genauso, wie jeder Mensch das tun würde? Oder zeigt sich dann, dass der Glaube in deinem Herzen Substanz hat? Und war in einer, ich kann sich jetzt verschiedene Situationen vorstellen, sagst du dann zum Beispiel, ich weiß, keiner wird zu Schanden, der auf Gott harrt, und das nicht als Theorie, sondern sagst, ich stehe hier total fröhlich in dieser Notlage, weil es ist keine Notlage, der Herr hat den Sieg errungen und ich freue mich schon, wenn die Lösung jetzt gleich kommt und ich feiere und preise den Herrn, weil der in mir lebt, größer ist als der in der Welt ist, weil ein mächtiger Sieger am Kreuz alle vorstellbaren Gegner besiegt hat für mich. Und weil ich damit weiß, auf welcher Seite ich stehe. Ich bin der Sohn des allmächtigen Gottes. Das kann man so auf der Straße nicht erzählen, da würden die einen irgendwie für ein bisschen komisch halten. Aber die Bibel sagt das ja klar, wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wenn du Christ bist, bist du ein Sohn Gottes, dein Bruder ist Jesus. Ich möchte mal den kennenlernen, der diese Familie umhauen will, der schafft es nicht. Du stehst in einer wahnsinnigen Autorität, in einer wahnsinnigen Autorität. Und wir haben das in Deutschland leider den Fehler gemacht, wir sind intellektuell, theologisch, würde ich fast sagen, weltweit führend, aber kraftlos auch weltweit führend. Das Wort, das im Herzen Substanz gewonnen hat und das wir leben und dass wir dann wissen, dass es wahr ist. Die Dinge geschehen, wenn wir nicht mehr theoretisieren, wenn wir nicht mehr überlegen, wenn wir wissen, dass es wahr ist. Ich bin gesegnet, ich habe gelingen, ich bin gesund. Wenn das Wissen da ist, dann ist der Sieg da. Und Gott hat uns eine unglaubliche Vollmacht gegeben. Ihr wisst, er hat die Vollmacht, die Jesus hatte, hat er am Ende auf seine Jünger übertragen. Wir sind heute seine Jünger. Jesus sagt, was ihr werdet die Werke tun, die ich auch tue und größere. Jesus ist gegangen und wir sind an die Stelle getreten und sollen das tun, was er getan hat. Und Größeres sollen wir laut seinem eigenen Zeugnis tun, als er getan hat. So, jetzt halte ich kurz inne. Ja, ich beginne mit der Stelle, die ich zuerst auch vorgesehen hatte. Die haben wir jetzt gerade nicht da. Bitte auch nicht die PowerPoint jetzt, oder es sei denn, du hast das souverän im Griff, dass wir da notfalls, aber meinetwegen kann das jetzt also bleiben. Jesaja 10, 27 nach der Schlachter 2000. Jesaja 10, 27 nach der Schlachter 2000. Jesaja 10, 27. Ich finde das toll, viele haben eine Bibel dabei. Ich hatte noch gestern Abend überlegt, beim Vorbereiten soll ich nochmal der Gemeinde sagen, bitte immer alle eine Bibel dabei haben. Die PowerPoint ist nicht die Bibel, sondern Bibel ist Bibel. Und wir wissen, das ist das Rechtsdokument, das unsere Rechte ein für alle Mal versiegelt hat. Und wer da Dinge immer überprüft und weiß, es steht da geschrieben, der weiß, es ist die Wahrheit, der weiß, ich habe den Sieg. Ich finde eigentlich Gemeinden schön, ich will jetzt nicht euch nerven, aber ich finde es eigentlich schön, wenn jeder eine Bibel dabei hat und dann guckt, da steht da, es ist die Wahrheit, darauf stelle ich mich und jetzt gehört der Sieg mir, Halleluja. Das finde ich eigentlich total gut. Okay, also ich lese es jetzt, Jesaja 10, 27, und es wird geschehen an jenem Tag, da wird seine Last von deinen Schultern weichen und sein Joch von deinem Hals. Ja, das Joch wird zersprengt werden wegen der Salbung. Ja, das Joch wird zersprengt werden wegen der Salbung. In der Elberfelder und vielen Bibeln steht da wegen des Fettes, und das ist im Hebräischen das gleiche Wort, auf Englisch anointing. Die englische King James Version und viele Bibeln haben das so. Und den Zusammenhang kann man einwandfrei nachweisen im Alten Testament, wo Leute mit dem Öl gesalbt wurden. Da kam diese Anointing, diese Salbung auf sie. Und die Salbung gibt dann diese Vollmacht Gottes. Hier heißt es, ein Joch wird zersprengt werden. Ich lese das auch nochmal, weil ich glaube, dass viele ein Joch zurzeit haben, das sie nicht tragen müssen. Dass da irgendwo was Beengendes ist, Abhängigkeiten, Gefangenschaft, Dinge, die euch quälen, die an eurer Seele knabbern, die euch runterdrücken, die euch unfrei machen. Und die Salbung ist in der Lage, jedes Joch zu zersprengen. Die Salbung ist in der Lage, jedes vorstellbare Joch zu zersprengen. Jedes. Und ich finde es gut, dass das im Vorfeld hier auch so stark Thema war. Wie wird unsere Salbung stärker? Vor allen Dingen durch das Wort. Wir sollten echt als Christen Wortmenschen sein. Wir sollten echt Wortmenschen sein. Es heißt in Römer 12, Vers 2, dass wir unser Denken, unseren Sinn erneuern sollen durch das Wort. Es hilft uns nicht, wenn wir genauso weltlich leben wie die Welt und da ein bisschen Christentum on top packen, sondern wir sollen unser Denken erneuern, dass wir wissen, das hier ist die Wahrheit. Und wenn hier alles zusammenbricht, dann weiß ich, das ist die Wahrheit und es wird wieder aufgebaut und wird danach herrlicher sein als je zuvor. Wir müssen so fest in dem Wort sein, dass uns hier nichts mehr imponieren kann, dass wir immer wissen, das hier ist die Wahrheit und das sichert mich total. Und das verheißt mir Sieg. Wir müssen da unser Denken so in dem Wort befestigen, dass wir nicht, der Feind versucht ja auch viel in dieser Welt, Dinge kurzfristig so zu arrangieren, dass sie uns Angst machen. Und wer darauf reinfällt, hat schon an dem Punkt verloren. Der fürchtet sich und der Glaube ist schwach und der Feind kann ihn an dem Punkt überwältigen. Und wenn wir immer wissen, Der Feind kann hier bluffen, so viel er will. Das ist ja ein Lieblingsstück des Teufels, sich immer aufzublähen wie so ein riesengroßer Gummielefant, der dann einem vor einem steht und man denkt so, ups, wie geht's denn jetzt weiter? Und dann nimmst du das Wort und machst pff, und so geht's dann ganz lustig weiter. Also wer in dem Wort befestigt ist, wirklich, ich wünsche mir, Kenneth Hagin hat am Ende gesagt, dass er eigentlich seit 50 Jahren gar keine Angst mehr hatte, gar keine. Und ich glaube, dass das ganz möglich ist, dass wir ohne Angst leben, dass wir ganz wissen im Wort immer, Gott sichert mich, es gibt 8000 Verheißungen in der Bibel, dass wir in jeder Lebenslage wissen, darauf kann ich mich jetzt stellen, mir geschieht nach meinem Glauben, ich bin gesichert, ich fürchte mich nicht. Ich sage nicht, dass ich da schon bin, ich ärgere mich manchmal auch, dass ich, jetzt nichts Negatives programmieren, aber einfach Ehrlichkeit ist ja gut, ich ärgere mich manchmal auch, dass ich in bestimmten Stresssituationen, da werde ich auch manchmal hektisch und überlege, wie arrangierst du das jetzt? Ich glaube, dass der Hebräerbrief sagt, wir sollen in die Ruhe eingehen. Wir sollen in die Ruhe eingehen. Und uns keine Sorgen machen. Also gerade unter Druck ist das wichtig, dass wir Vertrauen haben und dann nicht wie wild rotieren und uns sichern wollen. Nein, wir wissen, der Herr ist der Sieger. Jesus hat am Kreuz gesiegt für mich und für dich. Und wir müssen nicht rotieren, wir müssen uns nicht hektisch sichern, wir müssen keine Maßnahmen ergreifen. Gott sagt, seid stille und, wie heißt es nochmal, seid stille und ich werde handeln, keine Ahnung. Also jedenfalls die Aussage ist, wir sollen stille sein und Gott wird es tun. Darum geht es. Wir sollen immer ruhiger werden und immer fester und unser Glaube soll stärker werden. Kenneth Hagin hat einmal gesagt, der einzige Kampf, den wir führen sollen, ist der gute Kampf des Glaubens, wie Paulus das nennt. Der einzige. Wenn du in irgendeinen anderen Kampf verwickelt bist, bist du auf dem falschen Terrain. Wir sollen im Vertrauen auf dem Herrn ruhen und dieses Vertrauen soll immer stärker werden. Und wenn wir irgendwo Leute bekämpfen oder irgendwas da durchsetzen wollen oder uns da, schadet uns das. Wir wissen, dass der Glaube durch die Liebe wirksam ist und ich wünsche mir da auch noch viel mehr Stärke und Mut. Der Liebende ist ja der Stärke braucht, weil die Welt funktioniert anders, fressen und gefressen werden und da denkt man, dass der Dominante, der Aggressive, der Sieger ist. Der kann vielleicht mal 3 Jahre der Sieger sein und dann ist er vielleicht schwer krank oder ist insolvent oder so. Aber die Bibel, die geistlichen Gesetze funktionieren ganz anders. Der Liebende ist der Sieger. Der Liebende, der in Geborgenheit weiß, dass Liebe immer den Sieg davonträgt, der wird der Sieger sein. Den wird Gott über die Maßen erhöhen und befestigen. Und dazu braucht es Glauben. Ich musste da ganz hart anfangen zu trainieren und bin immer noch am Üben. Es ist schwer. Es ist schwer, sich in Situationen im Grunde genommen verwundbar und hilflos zu verhalten, wo man bewusst jetzt nicht selber Maßnahmen ergreift. Und einfach darauf zu vertrauen, Jesus ist der Sieger. Und ich werde, je ruhiger und sanfter ich jetzt bin, desto größer wird der Sieg. Halleluja. Und dazu, das hatte ich, glaube ich, auch das letzte Mal gesagt, gehört auch gerade dieses, was wir eingehen müssen als Christ. Es ist uns verheißen, dass wir verfolgt sein können. In unserer gemäßigten Zivilisation heißt das normalerweise einfach nur, dass man belächelt wird, dass einen Leute nicht ernst nehmen. Dass die denken, ach, dieser liebe, kleine, süße, wie will der durchs Leben kommen? Naja, lustiger Vogel. Und wir stehen da und sagen, ja, weißt du was, das Gesetz des Allmächtigen wirkt gerade für mich, damit komme ich ganz gut durchs Leben. Das müssen wir innerlich sortieren. Und wenn wir das nicht tun und wie die Welt kämpfen, dann sind wir auf der falschen Fährte. Es funktioniert nicht. Und das ist noch einmal klar, das Christentum funktioniert so nicht. Es ist ja nach dem Weltlichen, kann man eigentlich nur immer dominanter und immer kontrollierender und immer aggressiver werden, damit man dann am Ende der Skala steht und dann seine Siege nach völlig weltlichen Prinzipien kriegt. Das ist das Gegenteil von dem, wie das Reich Gottes funktioniert. Und du kriegst das nicht zusammen. Du kannst nicht auf der einen Seite kontrollieren wollen, auf der anderen Seite Menschen und Gott lieben, du kriegst das nicht zusammen. Entweder du gehst nach da oder nach da. Beim Kontrollieren wirst du nicht gesegnet, beim Lieben wirst du gesegnet. Viele Christen, na, ich kann es verstehen, es fällt schwer, da so radikal zu handeln, aber es gibt keine faulen Kompromisse. Entweder da, ohne Segen am Ende, oder bei der Liebe mit Segen am Ende. Und du kriegst das nicht zusammen. Du kannst nicht sagen, ich will aber im Endeffekt dann doch irgendwie noch alles heimlich in der Hand halten, aber ich bin ja der Liebende und jetzt predige ich mal über Liebe. Es funktioniert nicht. Und Gott kann man nicht betrügen. Wir sind vor Alternativen gestellt und müssen uns entscheiden. Ja, damit bin ich jetzt auch beim Thema. Mal sehen, ob ich das... Oh, das... Ja, danke. Payday always comes. Ich werde jetzt nur einige Elemente daraus nochmal aufgreifen zur Wiederholung und mal gucken, welche das sind. Irgendwann ist Zahltag. Also die Bibel gebraucht das Prinzip von Saat und Ernte sehr, sehr häufig. Damals war das allen Menschen geläufig. Jeder hatte einen Bezug zur Landwirtschaft irgendwo. Heute haben ja kaum noch Menschen direkten Bezug zu den Prinzipien von Saat und Ernte. Und Jesus greift das ständig wieder auf, dieses Prinzip von Saat und Ernte, dass Menschen Dinge sehen und irgendwann kommt Payday, da erntet man, was man gesät hat. Und ich bin kein Hardliner und bin ein großer Freund der Gnade und brauche selber sehr dringend immer wieder Gottes Barmherzigkeit, aber trotzdem, ich bin ja hier Gastsprecher, also kann ich dann nachher gehen, auch wenn Leute böse auf mich sind, gehe ich kein Risiko ein. Das ist immer das Gute. Manchmal ist es so, dass Leute sagen, so aus heiterem Himmel ist mir alles Mögliche zusammengebrochen und dann sagen sie, nee, einem solchen Gott, dem will ich nicht mehr vertrauen und bla, also Entschuldigung, jetzt will ich nicht so flapsig werden. Oft ist es so, dass wir über Jahre das Falsche gesät haben. Ernstes Wort der Ermahnung. Das Falsche gesät haben und dann kommt Zahltag und das bricht alles über uns herein, was wir gesät haben. Ich möchte, dass wir an der Stelle in der Bibel auch einfach klar sind und uns da nichts vormachen. Wir sehen Liebe, wir sehen Worte des Glaubens, wir sehen Geld auch. In die Gemeinde, bin ja hier Gast, habe auch mit niemandem gesprochen, in die Gemeinde gehört der Bruttozehnte. 10% deines Bruttoeinkommens gehören hier rein, in diese Gemeinde, weil das deine Gemeinde ist. Und darüber hinaus sollen wir Opfergaben geben an gute christliche Werke, Arme unterstützen und so. Und gemäß der Zehnte ist erstmal nur das, was Gott gehört. Das gehört dir gar nicht. Wenn du den nicht bezahlst, betrügst du Gott. Und die Opfergaben sind das, was auch weh tut. Das heißt auch Opfer, es tut weh, das zu geben. Aber in dem Maße wird Gott dich segnen, wie du Opfer gibst. Und das heißt aber 30-fach, 60-fach, 100-fach. Gott wird dich über die Maßen segnen, wenn du im Vertrauen und in Liebe Opfergaben siehst. Das sind einfach biblische Gesetze. Und ich spüre jetzt geradezu schon, dass einige böse werden. Aber ich kann euch nur sagen, was in der Bibel steht. Ich fahre gut damit. Mir geht's gut. Entschuldigung, ich bin ein bisschen flapsig. Mal ernsthafter. Die Gesetze hat Gott nicht gegeben, um uns zu schaden, sondern sie funktionieren und darauf liegt Segen. Und ich habe, einige, die mich lange kennen, wissen, dass ich früher unter dem vollen Fluch gelebt habe. Ich hatte Krebs, schwer krank, verarmt, konnte meine Rechnung nicht bezahlen. Und das ist das Schöne, Gottes Gesetze funktionieren. Gott sieht nicht die Person an. Einige denken, ja, da gibt es so einige Gesalbte, einige Gesegnete, gar nicht. Jeder, der in korrekter Weise Gottes Gesetze in Gang bringt, für den werden sie die korrekten Ergebnisse hervorbringen. Und der Segen, der Fluch im Galater, vielleicht schlagen wir es gleich noch auf, der Fluch ist ja ist finanzielle Beraubung, gesundheitliche Beraubung, auch soziale Beraubung in der Ehe, Krankheit, ich weiß nicht, also Beraubung in allen Lebensbereichen, das ist der Fluch, wenn wir unter dem Fluch sind, Beraubung in allen Lebensbereichen. Und Jesus hat am Kreuz den Fluch besiegt. Der Fluch ist besiegt für jeden, der Jesus vertraut und Jesus nachfolgt, ist der Fluch besiegt und du brauchst keine Beraubung mehr in deinem Leben zu erdulden. Und ich musste mich an diese Dinge ranmachen, nicht weil ich irgendwie dachte, oh toll, spannende Theologie, sondern weil ich sonst schon lange nicht mehr leben würde, weil ich gesundheitlich draufgegangen wäre oder ich hätte auch auf der Straße landen können. Aber ich sage das, um euch Mut zu machen. Jeder, der das Kreuzesopfer Jesu annimmt und ihm vertraut und ernsthaft, wie jetzt auch mehrfach von anderen gesagt wurde, das Wort studiert und sich darauf stellt und sagt, das ist die Wahrheit, was mein Papa sagt, ist die Wahrheit, der erntet die Resultate, die die Bibel verspricht. Schriftgemäßer Glaube bringt immer schriftgemäße Ergebnisse hervor. Betonung auf immer. So, jetzt war das schon so sehr Schwarzbrot, dass die Atmosphäre etwas ernster geworden ist. Ich kasper jetzt mal ein bisschen rum, um aufzulockern. Du weißt, ob das was bringt. Gleich am Anfang der Bibel hat Gott das gesagt, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Dieses Prinzip von Saat und Ernte hat Gott vor Grundlegung der Welt festgelegt und das wird immer gelten, egal was politisch los ist, egal was sonst. Das ist auch was Schönes, wir sind auch wirtschaftlich unabhängig von den Umständen der Politik. Wir müssen nicht ängstlich vor dem Fernseher sitzen, oh, was passiert und so. Diese Gesetze wirken. Und damit sichert uns Gott. Wir können uns darauf wirklich verlassen. Das ist insgesamt mein Plädoyer, auch wenn ich einigen jetzt vielleicht wie ein Hardliner vorkomme. Insgesamt ist das mein Plädoyer. Diese Gesetze wirken. Hierauf können wir unser ganzes Leben aufbauen. Unsere Familie, unsere Kinder, alles können wir darauf aufbauen. Das funktioniert. So, warte. Und das, ich meine, aber das, wer da kärglich sieht, der wird auch kärglich ernten. Wer da sieht im Segen, der wird auch ernten im Segen. Also wer, das ist, also noch einmal kurz sachlich zur Erläuterung. Ich weiß jetzt ja nicht, was gerade Einzelne so denken. Sachlich zur Erläuterung. Das weltliche Denken ist ja, dass man in das normale, oder wir könnten sagen, der natürliche Mensch denkt so, dass er Angst hat, nicht gesichert zu sein, Angst hat, nicht versorgt zu sein, an Liebe, an Finanzen, an allem, was man sich so vorstellen kann. Und das natürliche Denken ist, das steckt auch in unserem natürlichen Leib drin, man zieht an sich, man will haben. Das ist das Natürliche. Und Gott sagt, mein Gesetz ist, wenn du segnest und Gutes sehst, dann wirst du haben, dann wirst du ernten. Das, was dir am meisten fehlt, vielleicht hast du davon noch ein bisschen, das solltest du sehen, dann wirst du es ernten. Das, was dir gerade, das, was dir fehlt, das solltest du ernten, sehen, dann wirst du es ernten. Und es gibt ja auch dieses Beispiel mit der Witwe, die ihren letzten Groschen in den Kasten legt, das wird immer oft falsch verstanden. Die brauchte wirklich sehr dringend Geld und die hat das Radikalste gemacht. Sie brauchte Geld und hat das Letzte gegeben. Das ist das größte Opfer, das man geben kann. Ich bin mir sicher, die ist danach derartig gesegnet worden. Halleluja, preis dem Herrn. Eine Witwe, die so mutig war, ihr letztes Essen zu spenden im Vertrauen auf diese Gesetze. Ich freue mich, wie die gesegnet wurde danach. Das, was sie brauchte, hat sie gesät und sie wird es reichlich geerntet haben. So. Das ist ein bisschen falsche Richtung. Was sind jetzt... Das übergehe ich jetzt. Nur zwei Sätze, die mir vom Prinzip her noch wichtig sind. Ich sehe auch einige neue Gesichter, glaube ich, die mich noch nie gesehen haben, nur das ein bisschen dieses Denken grundsätzlich. Ich hatte von Gott den Impuls, bevor ich hierher kam, dass ich insgesamt einfach die Basics, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, was ich immer mehr oder weniger in der einen oder anderen Form hier gepredigt habe, dass ich da nochmal die Basics ganz klar und ganz gerade das Wichtigste einfach bringen soll. Ohne den Ehrgeiz, irgendwas besonders Originelles zu bringen oder so, ganz klar, ganz klares, gerades Wort, Grundlagen des Glaubens. Was Hartwig Henkel mal gesagt hat, Gefängnisse sind immer aus Lügen gebaut. Das ist der Befund der Bibel. Wenn du gefangen bist, Gott, der Feind versucht, unsere Gedanken einzunehmen und uns so festzulegen in Dinge, wo er uns einsperren und berauben kann. Und die gute Nachricht heute an uns alle, Gefängnisse sind immer aus Lügen gebaut. Immer. Das heißt, wir können unser Denken verändern und wir kommen immer raus, wenn wir die Wahrheit finden. Es sagt ja Jesus, die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn wir innerlich ganz in der Wahrheit sind, sind wir ganz frei. Halleluja, preis den Herrn. Du bist frei. Halleluja. Es ist eine biblische Unmöglichkeit, dass ein Christ Probleme hat, die nicht gelöst werden können. Das ist gar nicht möglich. Jedes vorstellbare Problem wurde von Jesus am Kreuz besiegt. Kurze Einschränkung, das heißt nicht, dass wir permanent in Halleluja-Stimmung sind und permanent gute Laune haben. Könnte meine Frau fragen, das gelingt mir mangelhaft. Aber es gibt kein Problem, das bleiben muss. Keins, das nicht überwunden wird. Wir sollten auch uns hüten, dass wir Defizite, also man muss natürlich da, ich selbst übe da auch noch, wir müssen natürlich irgendwie uns verständigen und können nicht immer sagen, alles ist toll. Aber wir sollten uns nicht auf Defizite festlegen lassen, dass wir sagen, so und so bin ich nun mal, das und das kann ich nun mal nicht, da und da habe ich ein psychisches Problem, da und da funktioniert mein Organismus nicht richtig und wird es auch nie richtig tun. Dann haben wir uns festgelegt. Jesus hat am Kreuz gesiegt, er hat dich erlöst, du bist sowas von erlöst. Jesus hat da gehangen, die drei Tage nach dem Kreuz war Jesus in der Unterwelt und war an der Hand des Teufels und hat alle Strafe erlitten, die für dich und für mich bestimmt war. Alle Krankheit, alle psychische, alle körperliche, ich weiß jetzt, ich male es jetzt einfach nur aus, nicht ganz, nicht bitte jetzt jedes Quäntchen nehmen, aber alles, was wir hätten erleiden müssen wegen unserer Fehler, wurde auf Jesus gelegt. Das war das Brutalste, was je in der Geschichte der Welt stattgefunden hat. Er hat sich in die Hand des Teufels gegeben und alles auf sich genommen. Alles. Die schlimmsten Qualen der Weltgeschichte. Drei Tage lang, drei Tage, drei Nächte. Die schlimmsten Qualen der Weltgeschichte. Und dann hat der Vater gerufen, es ist genug. Und er hat den Teufel abgeschüttelt und die Dämonen und sie waren ein für alle Mal besiegt. Und wir müssen nicht das nochmal tragen, was Jesus weggetragen hat. Tut's bitte nicht. Liebe Brüder und Schwestern, tut's bitte nicht. Jesus hat genug gelitten. Der Preis ist bezahlt. Wir sind laut Bibel die Gerechtigkeit Gottes. Wir müssen es nicht nochmal tragen. Wisst ihr, wenn hier einer zum Beispiel am Freitagabend, am Samstagabend den Raum wunderbar auf Vordermann bringt und putzt und blinkt und so für dich vielleicht. Vielleicht warst du verhindert und er putzt für dich. Und dann kommst du am Sonntag trotzdem noch früher und putzt nochmal. Und dann sagst du, du musst es nicht nochmal tun, wenn es ein anderer getan hat. Es ist unhöflich sogar dem gegenüber. Wenn wir das nochmal tragen wollen, was Jesus für dich und für mich getragen hat, ist es sogar, das ist jetzt zwar unwichtig mit dem unhöflich, ist mir auch irgendwie klar, dass es irgendwie hinkt. Aber es ist unnötig und unhöflich, wenn wir das nochmal tragen wollen, was Jesus für uns besiegt hat. Wir müssen es nicht. Und ich habe immer mehr so Freude, je mehr ich merke, wie vollständig Jesus uns erlöst hat. Brüder, in unserer Gemeinde wir könnten hier auf den Stühlen tanzen von morgens bis abends, wenn uns das vollkommen im Kopf wäre, wie vollständig wir erlöst sind. Wir sind erlöst, Halleluja. Bruder und Schwester, ihr seid erlöst, ihr seid sowas von erlöst. Ich freue mich. Das ist toll. Und das kann in dem Maße, wie wir unser Denken da reinbringen, bringt uns das nach vorne. Uns geschieht nach unserem Glauben. Und der Feind arbeitet überwiegend über diese gedanklichen Feste. Und der ist besiegt, der Feind ist besiegt. Ich habe keine Angst vor dem. Wenn der hier vor mir steht, sage ich, Luzi, ab unter meine Füße. Null Angst. Ich bin in der Autorität Jesu. Ich habe mehr Macht in Jesus als er. Aber er verführt. Er verführt. Er bringt falsche Gedanken, Ängste, Sorgen, mit denen er uns dann auch vielleicht zu falschen Maßnahmen bringt. Wir sind in der Autorität Jesu Christi. Wir sind Sieger, Söhne Gottes. Ich freue mich hier vor einer Versammlung von Söhnen und Töchtern des Allmächtigen zu stehen. Je mehr wir unser Denken dahingehend verändern, desto mehr leben wir im Sieg. Und wisst ihr, der gute Vater, ein guter Vater, das ist der beste Vater von hier bis Texas. Der will, dass es dir gut geht. Und der hat auch die Macht dazu, das durchzusetzen, dass es dir gut geht, wenn du dich ihm anvertraust. Der hat die Macht, glaube mir. Glaube mir, Gott hat die Macht. Und ich versuche das jetzt irgendwie so stammelnd rüberzubringen, wie gut Gott ist. Er hat ein System entworfen, das in der Bibel rechtlich versiegelt ist mit dem Blut des allmächtigen Gottes Jesus Christus, das dir deine Erlösung versprochen hat. Lass uns da mutig sein, lass uns aufs Wasser gehen. Ich weiß, als ich diesen Weg angefangen habe, dann hat man immer so Angst, wenn das jetzt alles nicht funktioniert, dann plopp, dann ertrinke ich völlig. Aber es funktioniert. Der allmächtige Gott verbirgt sich dafür. Überlege mal, das hier hat der allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der dies hier alles geschaffen hat, hat das für dich alles aufgeschrieben, damit du erlöst bist, damit du rauskommst aus den Klauen des Teufels, damit das mit dem Defizit vorbei ist, mit den Schmerzen, mit den Leiden. Und der Jesus persönlich hat gesagt, okay, gibt keinen anderen Weg, Spezialtruppe muss ran, Spezialtruppe, Jesus selber hat den Fall für dich übernommen, der Sohn des Höchsten hat gesagt, okay, es geht nicht mehr anders für dich, setz deinen Namen. Ein. Für dich mache ich es jetzt. Ich gehe jetzt für dich ans Kreuz. Ich leide 3 Tage und Nächte die schlimmsten Qualen, die Menschheit je gekannt hat, damit es für dich vorbei ist mit all diesem Gekrebse und Elend und dieser Not und Verzweiflung. Ich erlöse dich jetzt. Das war das, was Jesus getan hat. Und ich wünsche mir, dass wir das verstehen. Ich selbst übe auch noch. Ich wünsche mir, dass wir das verstehen. Und dann geschieht das, was in Gemeinden dann geschieht, wo Erweckung ist. Dann fangen alle an zu tanzen und zu singen und begeistert rauszulaufen und Zeichen und Wunder ohne Ende, weil man weiß, es ist einfach die Wahrheit. Und wir können das alle haben. Es ist nichts für besondere Leute oder so. Ich bin auch absolut nichts Besonderes. Und ich übe genauso wie ihr. Ne? Wir haben uns ja mal darauf geeinigt, dass wir gemeinsam so auf dem Weg sind und diese Dinge nach und nach lernen. Heute sind wieder eine Übungsstunde für uns alle. Ich weiß jetzt immer nicht, welche Richtung das hier war. Ich bediene sowas. Muss ich den rechten oder den linken jetzt? Danke. Oh, da. Danke, danke. Ja, die wollte ich eigentlich auch haben. Ich weiß gar nicht, wie die da jetzt hingekommen ist. Markus 11, 23 war die Lieblingsstelle von Kenneth Hagin. Ich schlage die jetzt auch mal hier auf. Wer eine Bibel hat, das lasse ich gerne viel Raum, dass ihr die aufschlagen könnt. Kenneth Hagin ist da auch manchmal zu schnell, finde ich. Da komme ich nicht hinterher beim Blättern, wenn ich die CDs habe. Das ist anstrengend dann. Markus 11, 23. Ich glaube, das soll jetzt der Schwerpunkt nochmal sein. Wir beginnen vorher bei Markus 11, 22. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Im Griechischen steht eigentlich wörtlich, habt den Glauben Gottes. Den Glauben, mit dem Gott alles geschaffen hat, mit dem Gott alles unter seine Füße kriegt, mit dem Gott leitet. Habt diesen Glauben, sagt Jesus ja. Habt den Glauben. Seid mutig. Fangt an, diesen Glauben zu haben. Den Glauben Gottes. Und er kommt von Gott. Wir müssen ihn nicht produzieren. Wir lesen das Wort, wissen, das ist die Wahrheit. Und dann können wir den Glauben Gottes haben. Und was dann passiert, geht weiter in 23. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berge spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Dies, was immer er sagt, steht in einigen Übersetzungen nicht, die sich nach dem Nestle-Aland-Grundtext richten. Dieses, was immer er sagt, steht im Urtext der Reformation, nach der Luther, die Lutherbibel, die Schlachter 2000, die 1912er Luther auch, das Neue Testament von Manfred Roth. Einige beziehen sich auf dieses. Ich glaube, dass dies auch, wir können das philologisch nicht genau beweisen. Manche Schriften sind hier älter und da älter, aber teilweise sind das auch so Quellen, Alexander der Zauberer in Syrien oder so. Wir können das nicht beweisen, was die echtesten Quellen sind. Fakt ist, dass die Urtexte der Reformation weltweit die größten Erweckungen hervorgebracht haben. Und ich glaube auch von den Inhalten her, dass da mehr Kraft drauf liegt. Es ist jetzt gar nicht so viel anders, man muss Bibel ist Bibel, aber einige Verse sind hier so, dass die den Glauben mehr nach vorne bringen. Also, wir können zu den Bergen sagen, erhebe dich und wirf dich ins Meer und den Glauben haben, dass es geschieht. Und nicht zweifeln, und dann erheben sich die Berge und werfen sich ins Meer. Überlege kurz, was dein Berg ist. Der Berg ist, kann ich genau sagen, das ist das, was dir wehtut, das, was dir Angst macht, das, was dir die Freude raubt, das, was dir Sorgen bereitet. Dein größter Berg in deinem Leben ist das, was dich am meisten bedrängt und am meisten einengt und dir am meisten die Lebensfreude raubt. Das ist dein größter Berg. Und Jesus sagt, habt Glauben Gottes, habe den Glauben, wie der Vater ihn hat. Und der Vater weiß, er kann alles so hinkriegen, wie er sich das in seiner Allmacht wünscht. Und Jesus sagt, habe du auch diesen Glauben, habe diesen Glauben Gottes. Und wenn dieser Berg da ist, also ich will es jetzt ein bisschen einschränken, weil, was vorhin auch so viel betont wurde, wir müssen unser Denken in diese biblische Spur erneuern, dass wir da total sicher sind. Der Glaube wächst nicht von allein. Und wir haben schon 100-mal Leute gesagt, dieser doofe Satz, du musst einfach mehr glauben, der hat noch keinem geholfen, das weiß ich. Aber wir müssen unser Denken, oder wir sollten, wenn wir Resultate sehen wollen, unser Denken immer mehr so mit klarem Bibelwort füttern, ohne das zurecht zu theologisieren, dass wir einfach wissen, es ist die Wahrheit und dann haben wir den Glauben Gottes. Und keiner hat den perfekt, ne, dass ihr mich da auch nicht falsch versteht. Ich habe den nicht perfekt. Selbst Leute wie Kenneth Hagin und Copeland, die geben zu, dass da ist, wenn sie es perfekt hätten, dann würden sie wie Jesus hier über die Erde rennen. Wir kriegen das alle nicht perfekt hin, aber es lohnt sich, da riesige Fortschritte zu machen. Und eins will ich klar sagen, ich glaube, dass der Berg, den du jetzt vor dir stehen hast, ganz klar etwas ist, was im Glauben ins Meer versenkt werden kann. Da bin ich mir sogar sicher. Und das ist das, was der Teufel dann sofort versucht zu sagen, dein Problem gerade nicht, mein Bester. Und das ist gerade die große Lüge. Gerade dein Problem ist der Berg, der ins Meer soll. Da gehört der nämlich hin. Dein Problem, dein Berg, der gehört dringend, damit er dich nicht mehr ärgern kann, dringend ins Meer. Und deshalb mein Tipp, lies die Bibel, klare Bibelstellen, stärke dich, lass dich von Geschwistern segnen, geht so miteinander, dass euer Glaube stark wird. Manchmal lohnt es sich auch, vollmächtige Prediger zu hören, die klar aus dem Glauben leben, dann überträgt sich auch diese Salbung, über die ich am Anfang gesprochen habe. Es lohnt sich nur total, sich auf diesen Weg zu machen. Und wer sucht, der wird finden. Gott wird sich finden lassen von denen, die ihn suchen. Wenn du sagst, ich will Salbung, ich will Glauben, ich will vollgepackt sein mit Heiligem Geist und machst dich ernsthaft damit auf ganzem Herzen auf den Weg, wird Gott es dir geben. Und dann sagst du zu dem Berg, hast da lange genug gestanden und jetzt zweifle ich nicht, sondern im vollen Glauben in der Autorität des allmächtigen Gottes erhebe dich und wirf dich ins Meer. Halleluja, danke Herr, preis dem Herrn, der Berg ist im Meer. Und das wünscht sich der Herr. Der Herr wünscht sich nicht die mühseligen und Beladenen, die sagen, sie sind Christen und die Welt denkt, ich kriege es eigentlich auch, besser kriegen die es eigentlich auch nicht hin. Der Herr wünscht sich, dass wir befreit sind und erlöst sind, voller Freude sind. Und dazu passt dieser Vers 24. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Das noch einmal auch zu der Salbung. Kenneth Hagin hat ja eine extrem starke Salbung gehabt. Er ist 2003 gestorben, hat lang 70 Jahre Dienst fast gehabt und Hunderttausende von Heilungen und Bekehrungen, 80 Millionen verkaufte Bücher weltweit, 40 Millionen verkaufte CDs und Kassetten. Kenneth Hagin war ja schwerst krank, da werdet ihr auch sicherlich schon genaueres gehört haben. Aber der hat diese Salbung gekriegt alleine, ohne Beistand, nur durch das Wort, als er gelähmt und todkrank im Bett lag. Der hat über diese Verse immer wieder nachgedacht, war halbtot, Prognose, nicht mal 1 zu Millionen Lebenschance, sondern Tod, bald Tod. Alle Ärzte waren sich einig. Und es hat ihm keiner beigestanden. Im Gegenteil, die Pastoren, die an sein Bett kamen, haben ihn noch entmutigt. Ja, nur gut, mein Junge, bald ist alles vorbei. Es war keiner, der ihn bestärkt hat im Glauben. Es war keiner anderer, von dem er Salbung ziehen konnte. Es war keiner da. Aber er hat die Verse, er wusste, hier ist der Schlüssel für den Sieg. Und hat da so lange drüber meditiert, also nachgedacht in der Einsamkeit, bis er wusste, wenn ich jetzt diesen Glauben habe, ja, hier da in der Mitte, darum sage ich euch alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Er hat da, nachdem er das gescheckt hat, hat er noch ein Jahr lang geschwächt, halbtot im Bett darüber nachgedacht. Und dann wusste er, wenn ich diesen Glauben habe, dass ich jetzt, wenn ich innerlich empfange, dass ich geheilt bin, und das weiß, wenn ich es einfach im Glauben empfangen habe, dann wird es mir werden, dann werde ich geheilt sein. Er wusste das. Die Bibel war da für ihn dann klar, er wusste das. Und er hat dann sogar in aller Demut, das finden manche ein bisschen frech, aber er hat in aller Demut auch gesagt zu Jesus, wenn du jetzt hier leibhaftig vor mir stehen würdest und würdest sagen, Sohn, natürlich ist meine Bibel wahr, aber wenn du mir sagen würdest, Sohn, dein Problem ist, dass du mir nicht richtig glaubst, dann müsste ich dir sagen, Jesus, ich liebe dich, aber das ist Lüge, was du sagst. Ich glaube es jetzt richtig. Ich weiß es im Glauben. In aller Demut, weil damit wollte er nur sagen, dass er sich sicher ist, dass er jetzt dieses hier empfangen hat, diese Bibelstellen. Und dann hat er im Glauben empfangen und dem Herrn Hände gehoben, gedankt dem Herrn, dass er jetzt geheilt ist, ganzer Körper gelähmt, blutschwerste Blutkrankheit, Herz deformiert, ganzer Oberkörper deformiert, innerlich Organe kaputt. Hat dem Herrn gedankt, während alles noch kaputt war in seinem Körper, gepriesen, oh Halleluja, ich bin geheilt, war fröhlich, hat sich gefreut. Und es waren auch so Dinge dann gleich da, dass die Salbung so stark da war. Seine Mutter und seine Oma haben versucht, in sein Zimmer zu kommen. Die sind abgeprallt. Der Raum war so voll mit Herrlichkeit. Er selber hat das als gleißendes Licht empfunden. In kleinen Ansätzen habe ich es hier heute Morgen auch so empfunden beim Lobpreis. Er selbst hat das als gleißendes Licht empfunden. Seine Oma und seine Mutter haben versucht, in den Raum reinzugehen, sind abgeprallt. Die Tür war auf, sind abgeprallt, weil der Raum voll war mit der Herrlichkeit Gottes. Die Oma, das war wohl so eine Kernige, die hat dann sogar, die ist ganz ans Ende gegangen, hat Anlauf genommen, voll dagegen gerannt und meterweit wieder abgeprallt wie von der Gummiwand. Die wollte es wirklich wissen, was da los ist. Wissenschaftliche Untersuchungen, was die Herrlichkeit angeht. Die ist dann abgeprallt. Die haben 10 Minuten gebraucht, bis dann diese Salbung so zurückgegangen war, dass sie wieder den Raum betreten konnten. Ich sage das zur Ermutigung, weil ich das auch brauchte. Wir brauchen nicht den gesalbten, mega starken Prediger, der ist gut. Also ich habe jetzt nichts dagegen, dass ihr mich bloß nicht falsch versteht. Wir brauchen nicht den gesalbten Prediger, der uns anrührt und wir fallen zu Boden. In Klammern, obwohl das gut ist, wenn die Salbung so schlecht ist. Das ist toll, wenn ihr den habt, bitte sofort. Aber wir schaffen es auch ohne den. Weil viele denken, ach, irgendwie mir fehlt es und wenn jetzt reise ich nach New York und ist das gerade ausgefallen, wo ich hin wollte und dann habe ich 2000 Euro ausgegeben und ist der Prediger war nicht da. Wir schaffen es auch aus dem Wort allein. Das Wort alleine hat die Kraft, die vollständige Erlösung in unser Leben zu tragen. Und wir brauchen auch nicht all die Bücher, ich habe leider viel zu viel Geld für christliche Bücher ausgegeben, aber die haben mir auch viel geholfen. Im Zweifelsfalle reicht es, wenn wir in die richtige Richtung gehen und das Wort, nimm dir diese 3 Verse und setz dich damit 5 Stunden in eine Gartenlaube, das reicht. Wir brauchen nichts Besonderes, keine Spezialkur, nichts. Das Wort alleine, meditiere, singe es, tanze. Nee, tanze, das klingt jetzt so nach irgendwas. Also lass das Wort so dein Herz erfüllen, bis du weißt, darauf stehe ich und das ist die Wahrheit. Danke, Herr, für die Erlösung. Das reicht für den Sieg von jedem von uns. Das ist genug. So. Jetzt muss ich mich mal sammeln. Danach kommen die Verse mit der Vergebung. Wenn ihr steht und betet, so vergebt. Und da besteht ein Zusammenhang. Wir können nicht mit einem bitteren, unversöhnlichen Herzen glauben. Ich weiß, dass es sich für die menschliche Seele schön anfühlt, dass es unseren Stolz und unsere Eitelkeit kitzelt, Vorbehalte gegenüber Menschen zu haben und sie abzulehnen oder so dezente Gesten der Ablehnung zu demonstrieren. Damit fühlt sich ein Ego, dem Schmerzen zugefügt worden, dem tut das im ersten Moment gut. Ich sage das nicht überheblich, ich weiß genau, wovon ich rede. Es tut uns gut, andere abzuwerten, auch gedanklich runterzustufen, sich zu überheben gedanklich über Leute, die Fehler anderer zu sehen. Und ich weiß, wir werden teilweise schlimm verletzt. Und das wird jetzt nicht irgendwie, ihr denkt, ich bin jetzt hier irgendwie der Locker, der das alles nicht ernst nimmt. Ich bin in meinem Leben schlimmstens verletzt worden. Schlimmstens. Wirklich, dass es richtig wehtat und ich nächtelang nicht schlafen konnte. Aber egal was, wenn du vergibst, bist du der Gesegnete. Es geht um dich. Der andere kann dir, was das jetzt angeht, echt egal sein. Wenn du vergibst, bist du der Gesegnete. Geheimtrip, vergib deinem ärgsten Feind, lächle ihn an und sag, Bruder, ich vergib dir so von Herzen. Und du setzt deinen Segen so richtig frei. Das ist eine tolle Sache. Du setzt so viel Segen frei. Es ist toll. Mach das. Und wie gesagt, was wir als Christen immer wieder das Risiko, das wir eingehen müssen, ist, es werden uns Leute belächeln. Ich glaube sogar, wenn wir dann jemandem vergeben, der vielleicht auch dominant und mächtig und denkt, so mit Macht kriegt er sein Leben auf die Reihe. Wenn wir das so jemandem sagen, dann denkt er, jetzt hat er kapituliert, der kleine Süße. Und jetzt, aber du hast Gottes Gesetze in Kraft gesetzt zu deinen Gunsten. Und vielleicht liegt der eine Woche später im Bett, während bei dir die tollen Dinge passieren. Wir gönnen allen Leuten nur Gutes und wünschen allen nur Gutes. Aber wenn wir die Gesetze Gottes aktivieren, setzen wir unseren Segen frei. Halleluja. Es ist schön, das freizusetzen. Also bitte leistet euch keine Bitterkeit im Herzen, keine Vorbehalte. Natürlich, wir werden verletzt und es tut weh und wir sind auch mal doof. Ich bin noch zu oft doof und abweisend. Aber lasst uns da weitergehen. Liebe ist der Weg zum Sieg. Und natürlich ist es auch logisch vom Reich Gottes her. Gott will sein gutes Reich ausbreiten auf diese Welt. Sein Reich ist Liebe. Gott will, dass es allen gut geht. Und wir haben uns alle auch schon mal irgendwo verirrt. Und ich selber war auch teilweise für Leute unerträglich und habe denen geschadet. Und du vielleicht auch. Was will Gott? Wer will denn die Leute für ihre Vergehen bestrafen? Wer will denn allen Leuten immer ihre Fehler vorzählen? Wie heißt der in der Bibel, der das will? Der Verkläger, wie heißt der? Wir sollen doch nicht auf der falschen Seite sein, versteht ihr? Der Verkläger, der Teufel, der will dir den ganzen Tag sagen, was du falsch machst und dich runterzählen und in Verdammnis halten. Das will der Teufel. Und wir sind berufen, Reich Gottes zu verbreiten und Gutes zu reden, zu loben, anzunehmen. Damit breiten wir Reich Gottes aus. Und deshalb freut sich der Herr da so drüber, weil sich dann durch uns sein Reich ausbreitet. Und dahinter stellt er sich. Weißt du, was dann hinter dir steht? Der Thron des allmächtigen Gottes. Du gehst auf die Straße und hinter dir ist der Thron des allmächtigen Gottes. Die ganze Macht, die göttliche Macht steht hinter dir. Die gesamte geballte göttliche Macht steht hinter dir, um dir zu helfen. Und die auch nicht nur so ein bisschen, sondern mit vollem Einsatz engagiert, dir zu helfen, dich aus Problemen rauszubringen und nach oben zu bringen. Der Thron Gottes steht hinter dir, je mehr du in den Prinzipien des Reichs Gottes lebst. Was haben wir denn noch? Ja, ich hatte noch mal einige Sachen zusammengefasst. Wichtig ist, was wir sagen, da übe ich auch. Viele Leute machen den Fehler, ich habe ihn auch lange gemacht, dass man ständig über seine Defizite redet und was man nicht kann oder dass man, wenn schwierige Situationen sind, immer schon drüber redet, wie es ist, wenn es negativ ausgeht. Ich möchte das, weil ich jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, glaube ich, habe, radikal sagen, lass das. Mach keine Horrorszenarien in deinem Kopf, weg damit. Wir sollen unsere Gedanken in den Gehorsam Christi nehmen. Sieh dich als Sieger. Sieh dich so, dass die Situationen so ausgehen, dass du gesegnet bist. Hör auf über Krankheit. Also es gibt Familien, die reden den ganzen Tag über Krankheit und da sind immer alle krank. Ich meine das nicht böse, ich muss es nur einfach klar sagen. Ich habe jetzt auch nicht Zeit, das eine Woche lang als Seminar langsam und soft aufzubauen. Ich will es einfach nur klar sagen. Rede das Gute. Rede über deine herrliche Erlösung, über deinen herrlichen Erlöser. Rede über den mächtigen Vater, den du im Himmel hast. Rede darüber, was er alles für dich getan hat, wie viel Segen er für dich freigesetzt hat, wie du dich schon freust auf die nächsten Segnungen. Rede über all das Gute, das Jesus freigesetzt hat, wie du Jesus liebst und wie er für dich vollständig erlöst. Alles Gute, was die Bibel ist auch, glaube ich, jemand hat es mal gesagt, dass die Bibel auch so eine Sprachanleitung ist, womit wir unsere Gedanken und unseren Mund füllen, dass wir das Gute, Segensreiche sprechen, was da drin steht und nicht das Beängstigende, was der Feind uns hier in dieser Welt vorgaukeln will. Dieses hier wird siegen, wenn du es im Glauben durchziehst. Und noch einmal, es gibt diese Momente, wo es auf das Messer Schneide steht und da verlieren viele. Dann spitzen sich Situationen zu und der Teufel will dir sagen, siehst du, heb die Hände hoch und gib auf, hast ja doch verloren. Und manchmal braucht es dann, ich habe es echt erlebt, da braucht es noch eine Minute durchhalten und der Sieg ist da. Oder manchmal einen Tag oder so. Gib nicht auf. Wenn der Druck größer wird, dann tanz noch fröhlicher und dann preis den Herrn noch fröhlicher und dann proklamier deinen Glauben noch überzeugter. Manchmal bist du bist kurz vorm Sieg oft, wenn der Druck gerade am größten wird. Und dann heb nicht die Hände und sag, ich habe es ja doch nicht geschafft, funktioniert alles nicht. Vielleicht hättest du 5 Minuten später was ganz anderes gesagt, weil der Segen in seinen unvorstellbaren Dimensionen nach dem Reichtum von Gottes Herrlichkeit über dich hereingebrochen wäre. Und das wünsche ich uns allen so von Herzen. Ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, ob ich langsam Schluss machen soll. Soll ich noch oder soll ich noch? Noch ein bisschen? Ja. So. Ja. Also mal ein Beispiel. Ich werde manchmal ermahnt, dass ich konkret sein soll. Ich bin ja als Seiteneinsteiger in den Lehrerberuf eingestiegen. Ich hatte eine Zeit lang an der Uni ein bisschen was gemacht und habe in Deutsch eine Doktorarbeit geschrieben, habe aber nichts auf Lehrer studiert. Und bin jetzt an einer christlichen Privatschule in Hamburg. Und da muss man dann ja die staatlichen Anerkennungen nach einer Zeit kriegen. Du kriegst erstmal eine provisorische Lehrbefugnis und dann musst du die Anerkennung, erstmal für Mittelstufe, Oberstufe musst du die Anerkennung kriegen. Und für die Mittelstufe, die habe ich vor 2 Jahren gekriegt. Das ist natürlich leichter als Oberstufe. Muss dann, dieses ganze Methodische habe ich dann immer endlos abends Didaktikbücher gelesen. Musst es einfach können. Auch wenn die Ergebnisse vorher schon gut waren. Du kannst nicht in Deutschland sagen, ich ignoriere alle Pädagogik und mache mein Ding. Wenn die Landesschulraten so kommen in deine Stunden und du musst zeigen, dass du das alles perfekt kannst. Sonst kriegst du nicht die Anerkennung. Und ich finde es auch übrigens gut. Also ich war früher immer so, dass ich sagte, dieser ganze pädagogische Kram, man hat sich über 100 Jahre viel Gutes ausgedacht, was hilft, den Unterricht effizient und gut zu machen. Und dann war jetzt im November letzten Jahres, war bei mir diese Hospitation wegen der Oberstufenanerkennung. Und für die Schule hing auch viel dran, weil die mich brauchen für die Oberstufe in Deutsch. Die hätten das sonst nicht besetzen können. Es hing an dieser einen Stunde für Hilke und mich eine ganze Menge und auch für meine ganze Schule eine ganze Menge. Und ich stehe morgens auf und dieser gesamte Druck ist so schön auf meinen Schultern. Ich habe gestaunt über Hilke, die war ganz fröhlich und glaubensvoll. Die hat im Glauben vorher sich gestärkt und auch CDs gehört. Also Hilke ist ja auch eine enorm glaubensstarke Frau. Jedenfalls ist das gut. Ihr wisst, vielleicht hat es jemand schon mal erlebt, es gibt nichts Schlimmeres manchmal, als wenn man dann Personen hat, die einem in brenzligen Situationen noch Unglauben ins Ohr reinflüstern. Oh, oh, oh. Also, oh. Es ist echt das Schlimmste. Es ist das Schlimmste. Wenn du selber gerade kämpfst und hast vielleicht um eine Streichholzlänge Stand gewonnen. Und dann kommt jemand mit so einer richtig ängstlichen, desaströsen Aussage oder malt dir sowas vor. Es ist schlimm, es ist schlimm. Ich muss mich dann echt immer manchmal sehr beherrschen. Also Kenyon, Ivy Kenyon, einer der ganz großen Prediger, der auch Vorbild für Hagin teilweise war, hat das auch gesagt. Er hat sogar gesagt, es gibt nichts Schlimmeres als den Unglauben, der einem gesagt wird. Es gibt nichts Schlimmeres. Du kannst dich nicht dagegen schützen. Du musst dann deinen Glauben wieder hochpushen. Du schaffst es auch, wenn du stark bist. Aber du bist nicht geschützt. Wenn die Leute dir ihren Unglauben einreden, es wird einfach so eine kleine Höllen- und Martertour für dich. Du kannst nichts dagegen tun. Du kannst natürlich Stand gewinnen, du musst dich nicht von Leuten abhängig machen. Aber es ist schlimm. Wenn Leute Unglaube dir reden, das ist schlimm. Das ist schlimm. Müsste man verbieten. So. Jedenfalls, ich bin an diesem Morgen aufgestanden und die Stunde war gleich in der ersten Stunde. Ich wusste dann, das liegt jetzt alles auf meinen Schultern, bin aber im Glauben so gut reingegangen und es ist dann auch gut gelaufen. Es war ein Erfolg und danach sagt der Schulrat und Fachleiter Deutsch in Hamburg vom Landesinstitut, haben mich noch befragt und es war gut. Ich hatte dann die Anerkennung und ich will noch mal vorher sagen, ich habe praktisch eine volle Stelle, hatte vorher noch Coaching und diesen ganzen Didaktikkram noch alles on top. Ich habe oft bis abends in der Schule gesagt, alles noch on top. Und da lag schon seit September ein enormer Druck auf mir, wo ich immer wieder irgendwelche Glaubens-CDs von Caps gehört habe, in der Badewanne programmiert habe und irgendwie ständig mich in jeder freien Minute gefüttert habe, um den Glauben zu haben, dass jetzt, ich sage es jetzt mal flapsig, dass dieser ganze Wahnsinn zu einem guten Ende kommt. Ich habe echt meinen Glauben gepusht, auch ein bisschen hart wie nie zuvor. Und ja, dann war es gut gelaufen und dann kam aber später, war ich in der Schule und sagte der Oberstufenleiter, ja, die Oberstufenanerkennung hast du gekriegt, aber noch nicht die Prüfungsberechtigung. Und in Hamburg ist es so, dass Klasse 12 und 13 man nur unterrichten darf, wenn man da die Prüfungsberechtigung hat und da dann auch, man unterrichtet nur die Klassen, in denen man auch prüfen darf. Damit war alles scheinbar wieder zusammengebrochen. Das hätte uns nichts genutzt. Ich hätte meine 12., meine 13. abgeben können, die andere Kollegin hätte nicht alles geschafft. Ich hätte auch weniger verdient, weil die Kurse wären weg gewesen. Es wäre ein Desaster für alle Beteiligten gewesen. Und dann kam ich irgendwie nach Hause, wie ich jetzt gerade schon gesagt habe. Ich habe mich dann in die Badewanne gelegt von Charles Capps, The Creative Power, so, wo er proklamiert, so alles gut. Ich habe da nur so gelegt. Aber ich wurde dann wirklich fröhlich und habe dem Herrn gedankt, dass ich jetzt Oberstufenlehrer bin und habe da geplanscht in meiner Badewanne und die CD lief so schön. Ich habe mich wirklich gefreut und war fröhlich. Und da war wirklich dann so der Durchbruch im Glauben da. Glauben ist, dass du irgendwann aufwachst oder sitzt und weißt, der Sieg ist da. Und wenn um dich herum das Vollchaos ist und alles ist im Desaster, du weißt, du hast den Sieg, es ist dir alles egal. Du weißt dann, du hast den Sieg. Und ich war da ganz fröhlich in meiner Badewanne. Am nächsten Morgen bin ich ganz fröhlich zur Schule gegangen, war auch ganz freundlich und entspannt zu den Kollegen. Und dann kam mein Schwager, der auch Schulleiter ist, auf mich zu und sagte, der Landesschulrat hat angerufen, sie haben dir die Prüfungsberechtigung erteilt. Halleluja. Dafür gab es vorher keinerlei Hinweise. Es klang alles nach einer finalen Aussage. Der Herr ist gut. Zieht durch, Leute, zieht durch. Der Sieg ist nah. Halleluja. So. Ja, das Gesetz der Liebe. Also ich habe jetzt schon einiges dazu gesagt. Ja, wir können das mal kurz lesen. Ich mache auch mal eine kleine Pause. Ich habe das schon mal hier gehabt, aber das ist wichtig. Da fehlt ein E hinter dem ersten Resultat. Und ein T sehe ich gerade überhaupt. Hinter dem Bringen. Ja, die arbeiten manchmal zu flüchtig, die sind sich zu sicher, die Deutschlehrer. Also ich lese es jetzt einmal langsam. Kenneth Hagin sagt in seinem Buch Liebe, der Weg zum Sieg. Wenn es heißt, seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben, dann bedeutet das, dass wir schuldig sind, jedermann zu lieben und dass diese Schuld niemals endgültig beglichen werden kann. Unsere Langzeitschuld gegenüber allen Menschen, nicht nur denen, die wir lieben, füge ich mal ein, ist die Liebe. Und an dieser Schuld zahlen wir, solange wir leben. Wenn Liebe praktiziert wird, dann bringt sie Resultate hervor. Und praktizierte Liebe bringt nicht nur Resultate, sondern sie hat einen großen Lohn. Und das ist halt der Punkt. Glaube ist nur in der Liebe möglich, wenn wir glauben, das Richtige sagen, vertrauen und lieben. Dann gehört uns der Segen Abrahams. Der Segen Abrahams, Abraham war körperlich so, dass er mit 100 noch Kinder zeugen konnte. Er war der reichste Mann weit und breit. Er hatte eine Ehe bis ins hohe Alter. Er war in allen Lebensbereichen gesegnet. Gott hatte Abraham über die Maßen in allen Lebensbereichen gesegnet. Mich drängt es gerade noch dazu, eine Stelle aufzuschlagen. Römer 4. Römer 4. Römer 4. Römer 4, Verse 13 und 16. Römer 4, Verse 13 und 16. Römer 4, Verse 13 und 16. Denn nicht durch das Gesetz erhielt Abraham und sein Same die Verheißung, dass er Erbe der Welt sein solle, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn nicht durch das Gesetz erhielt Abraham und sein Same die Verheißung, dass er Erbe der Welt sein solle, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Haben das alle wahrgenommen? Erbe der Welt. Abraham sollte Erbe der Welt sein. Das Gute der Welt gibt Gott gerne seinen Kindern und nicht den Kindern des Feindes. Jeder normale Vater macht sein Testament für die, die ihm am nächsten stehen. Der Herr hat sein Testament auch für die, die ihm am nächsten stehen, gemacht, für die Kinder Gottes und nicht für die Kinder auf der anderen Seite. Wir können im Glauben noch unendlich viel Land einnehmen, unendlich viel Gutes. Und dann in Vers 16, darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, auf dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei, nicht nur denjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Also die Bibel sagt, Abraham ist unser Vater Und es gibt mehrere Stellen, wir haben jetzt nicht mehr die Zeit, wo es klar heißt, dieser Segen Abrahams gehört denen, die Gott vertrauen und glauben. Das griechische Wort Pistis für Glauben heißt ja nichts anderes als Vertrauen. Das war das standardgriechische Wort der Zeit, das man für Vertrauen verwendet hat. Das hat man damals, das war das Wort für Vertrauen. Denen, die Gott bedingungslos vertrauen, verheißt die Bibel den Segen Abrahams. Halleluja. Das ist ganz schön. Das ist extrem schön. Da könnte eigentlich jetzt Begeisterung ausbrechen. Aber ich glaube, einige müssen das noch tiefer in ihr Herz sagen. So, und jetzt, also wir hatten ja Saat und Ernte gesagt. Wenn man dann also sät, dann kommt die Ernte. Denk mal an das, wo du Defizit gerade hast und wo du dir das Plus wünschst. Sehe das Richtige, auch manchmal in Demut und Schwachheit und auch mal in Hilflosigkeit und auch mal unter verlacht werden. Sehe das Richtige. Ist total egal, was Leute von dir denken, ist vollkommen wurscht. Gott sieht es. Gott sieht, was du siehst und Gott verspricht dir eine Ernte. Es gibt dann setze das ein, was wonach du dich sehnst. Vielleicht sehnst du dich gerade nicht nach Zucchini, das sind nur die Bilder aus der Landwirtschaft. Setze das ein, wonach, vielleicht sehnst du dich danach. Gott hat dir, wenn du das Richtige sähst, wirst du das Richtige ernten. Und Gott gibt Ernte nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, nicht ein bisschen. Überleg mal, wie ein König geben würde. Stell dir vor, ein König kommt zu deinem Geburtstag und sagt, hier hast du ein Geschenk und das ist irgendwas für 2,50 Euro. Das ist nicht so. Ein König schenkt königlich und Gott schenkt göttlich. Halleluja. Es ist ein Gesetz Gottes, dass wir ernten, was wir sehen. Das gilt sowohl für Gutes als auch für Schlechtes, was man sehen kann. Es kommen im Leben immer wieder diese Zahltage, wo wir ernten, was wir gesät haben. Wer treu im Glauben unermüdlich Gutes sät, der wird Gutes ernten. Für ihn ist Payday immer ein Tag der Freude. Ja, Ermahnung lasse ich jetzt mal weg, da hatte ich heute schon genug. Also nochmal, wer treu im Glauben unermüdlich Gutes sät, der wird Gutes ernten. Für ihn ist Payday immer ein Tag der Freude. Brüder und Schwestern, lasst uns Gutes sehen, lasst uns vertrauen, lasst uns lieben, auch wenn es weh tut, lasst uns wirklich das Glauben, das ist hier das Dokument, das uns verspricht, was Gott für uns, Gott verbirgt sich mit dem Blut Jesu Christi, hat er sich für all das hier verbirgt. Wenn es eine Wahrheit gibt, dann ist das diese hier. Egal, was der Feind für ein Kasper-Theater um dich rum macht, schick ihn unter deine Füße im Namen Jesu Christi. Das hier ist die Wahrheit und das funktioniert hundertprozentig. Ich freue mich drauf zu hören, wie du gesegnet bist. Und jetzt bete ich noch. Heiliger Geist, komm jetzt nochmal, ich konzentriere mich mal nur auf den Heiligen Geist. Öffne die Tore des Himmels, Heiliger Geist. Komm jetzt über die Versammlung, erfrische, erquicke, Heiliger Geist, komm. Komm noch mehr. Fülle jetzt jeden mit deiner Liebe und dem Glauben und dem Vertrauen. Komm. Wir lieben dich, Heiliger Geist. Wir sind so froh, dass es dich gibt. Vater, ich bitte in Jesu Namen, dass du jeden hier stärkst und befestigst und klar auf das Wort ausrichtest, unter Sicherheit und Stand gibst und den Bergen, die jetzt im Glauben angepeilt werden, den gebiete ich in der vollen Autorität Jesu Christi. Erhebt euch und werft euch ins Meer. Ich berufe mich auf den Namen und das Blut Jesu Christi. Und wer das jetzt noch nicht glauben kann, da bete ich, dass er so lange das Wort in sein Herz senkt, bis er selber diesen Berg dahin versenkt, wo er hingehört, nämlich ins Meer. Ich feiere deinen Sieg am Kreuz, Herr. Halleluja, danke, dass du uns erlöst hast. Segne jeden Einzelnen hier nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit in allen Lebensbereichen. Segne, segne und tue Gutes. Zeige deine ganze Liebe. Lass Geschwister den Mut haben, weltliche Lebenssysteme zu verlassen und dir zu vertrauen und gesegnet zu sein. Und wo wir schwach sind, wissen wir, deine Gnade ist da. Wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Danke, Herr, dass du meine Geschwister erlöst hast. Ich feiere deinen Sieg, Herr. Halleluja. Jesus Christus, dein Name hoch erhöht. Wir rufen deinen Namen an. Wir dienen dir allein und keinem anderen. Der Feind ist besiegt, ab unter unsere Füße im Namen Jesu Christi. Jesus, danke für den Sieg. Halleluja. Amen.